Super. Vielen Dank, Etti. Nochmals herzlichen guten Morgen von meiner Seite. Willkommen zu diesem Gottesdienst, liebe Berner Oberländer, liebe Fruttiger. Ich bin heute Morgen mit dem Auto vom Bodensee aus dichtestem Nebel hierher gefahren, wo ich so in den vom Vorhof so ins Heiligtum und dann fast ins Allerheiligste nach Fruttigen gekommen bin, habe ich gesagt, Jesus, ich muss Sie fragen, ob Sie eigentlich sich bewusst sind, wo Sie wohnen. Sagt ihr eigentlich dem Heiland jeden Tag mindestens 5-mal Dankeschön für den Ort, wo wir wohnen, die schöne Kulisse, das schöne Wetter, Wohlstand, Freiheit, alles. Meine Güte, das ist mehr als 1% aller Christen auf dieser Welt haben. Wir sind super, super, super privilegiert. Wir sind Jesus dankbar dafür. Und ich danke euch auch, dass wir immer wieder auch von dem, was ihr bekommen habt, auch weitergebt. Das ist das, was wir in der Schweiz machen können. Von unserem Überfluss dürfen wir teilen mit anderen, dürfen säen und investieren in andere Menschen. Das macht ihr auch, wenn ihr AVC unterstützt. Wir geben weiter, was wir von euch bekommen haben, werden so zum Segen. Und der Segen fließt wieder zurück zu uns und zu euch, zu euren Familien. Darf ich euch eine Geschichte erzählen, die vor 4 Tagen geschehen ist? Das ist ja, geht zum Thema Dienen. Wir wollen den Menschen dienen. Ich glaube, Dienen ist das effizienteste Werkzeug, wie man Menschen für Jesus Christus gewinnen kann. Vor 4 Tagen kommt mein 11-jähriger Sohn nach Hause mit 2 11-jährigen Schulkollegen. Und dann sagen die 2 anderen, die aus nicht-christlichen Familien kommen, die Jesus nicht kennen, sagen zu meiner Frau, wir würden gerne Christ werden. Können Sie uns erklären, wie das geht? Offenbar hat mein Kleiner schon versucht zu erklären, wie es funktioniert, aber hat nicht so richtig begriffen, hat nicht so richtig gegriffen. Dann musste es meine Frau Ihnen nochmals erklären. Und am Schluss sagen diese 2 Zwerge da, können Sie mir das auch noch bitte aufschreiben, wie das richtig geht? Okay, hat sie Ihnen noch aufgeschrieben, wie man Christ wird. Dann gehen Sie nach Hause. Am nächsten Tag kommen Sie wieder und sagen, wir haben gemacht, was Sie gestern niedergeschrieben haben. Wir sind jetzt auch Christen. Und dann denkst du so, als wiedergeborener Christ, denkst du, ja, Fragezeichen, wie tief ging jetzt das wirklich? Und dann sagt der eine von den 11-Jährigen, sagt, aber sagen Sie, da plötzlich war etwas ganz komisch in meinem Herzen, als ich gesagt habe, Jesus, komm in mein Herz. Dann fragt meine Frau, ja, was ist dann geschehen? Dann sagt er, plötzlich wurde es mir ganz heiß im Herzen. Und was ist das? Das war so komisch, aber richtig gut. Dann sagt mein 11-Jähriger, das ist der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist der Erste, der Interesse hat, dass Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Und du und ich sind das Werkzeug in seiner Hand. Ich bin ja in einem nicht-christlichen Haus aufgewachsen im Kanton Graubünden, hinter den 7 Bergen. Und habe kürzlich in diesem Haus, 500 Jahre altes Engadinerhaus, ausgemistet. Und dann ist mir ein Büchlein in die Finger gekommen. Und dann ist mir in Erinnerung gekommen, wie früher ich und meine Familie und meine Eltern, meine Großeltern über die Christen gedacht haben. Und ich lese euch den Witz mal vor, weil es so viel Wahrheit dahinter, wie die Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, wie sie uns anschauen und sehen. Und danach möchte ich aus der Erfahrung der verfolgten Kirche euch ein paar Werkzeuge mitgeben, wie man eben effizient mit Jesus unterwegs ist, wie man effizient den Menschen dient. Und wenn ich jetzt diese Witze vorlese, soll niemand sich betupft fühlen. Es geht nicht um euch, es sind die anderen. Der eine Witz ist, welcher Unterschied besteht zwischen einem Pfarrer und einem Wegweiser? Keiner. Beide zeigen den Weg und gehen ihn nicht. Also das habe ich früher gedacht, so, früher, vor 20. Der zweite Witz. Unser Pfarrer ist wie der liebe Gott, sagt ein Kirchenbesucher. Am Sonntag ist er unbegreiflich und während der Woche ist er unsichtbar. So sehen uns ab und zu die Leute. Die, die Jesus nicht kennen, sehen uns ab und zu so. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, Jesus, wie wäre es? Wie wäre es, Wie wäre es, wenn das, was in der Bibel steht, auch heute noch auf den Boden gebracht wird? So wie der gottlose Nebukadnezar in Daniel 2, wo er geträumt hat, und es heißt in Daniel 2 und 3, er hatte viele Träume. Und diese Träume haben ihm Angst gemacht. Es umtrieb ihn. Und dann hat er die Weisen und die Wahrsager und die Zauberer in Babylon zusammengerufen und hat gesagt, ihr müsst mir sagen, was meine Träume sind und ihr müsst mir die Träume deuten. Und wenn ihr es nicht schafft, dann mache ich aus euren Häusern Misthaufen und euch teile ich in 4 Stücke. So hat er mit den Leuten gesprochen. Und natürlich konnten sie es nicht. Bis der vom Geist Gottes erfüllte Daniel kam und ihm aufs Herz zusagte, was er geträumt hat und was die Träume sind, was die Träume bedeuten. Und so hat es Daniel auch mit dem Sohn Belshazzar, mit dem Sohn von Nebukadnezar gemacht. Und ich habe gedacht, Jesus, genau das, dieses scharfe, knackige Schwert, das brauchen wir wieder, die Hilfe des Heiligen Geistes. Dann habe ich mir so Gedanken gemacht, Herr, wie, was sagt dein Wort dazu, wenn wir den Leuten aufs Herz zu die Geheimnisse Gottes offenbar machen möchten, wie eben der Daniel, dem Nebukadnezar. Und dann heißt es in Sprüche, Kapitel 2, Vers 1 bis 5, mein Sohn und auch meine Tochter, wenn du meine Reden annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest, wenn du es suchst, wenn es dir wichtig ist, wie Silber und wie Gold und wie Schätzen ihm nachspürst. Und dann kommt die Verheißung, das gefällt mir an der Bibel. Wenn du das tust, dann verheißt Gott, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Was heißt das, die Erkenntnis Gottes? Das, was Gott kennt und weiß, wird der Herr dir offenbaren, damit du das Geheimnis den anderen weitergeben kannst. Und wie der Nebukadnezar, er ging auf die Knie und hat gesagt, und wahrhaftig, das ist der einzige wahre und lebendige Gott, der Gott Daniels. Der Gott Daniels, der alle Geheimnisse kennt, er ist der Wahrhaftige. Ein Gottloser ist auf die Knie gegangen und hat Gott angebetet, weil ein anderer ihm die Geheimnisse vom Herzen Gottes kundgetan hat. Jesus ist einer, der es liebt, sich zu offenbaren. Er hat es ihm zur Feier 2000 Jahren, vor 2000 Jahren hat er es so gemacht im Johannesevangelium, das ja bekannt ist als das Evangelium der Liebe, ist auch bekannt als das Evangelium der 7 messianischen Zeichen. Jesus hat den Menschen, den Schriftgelehrten, den Pharisäern von damals und dem ganzen Volk, er musste 7 messianische Zeichen machen, damit die Menschen glaubten, dass er der Messias ist und ihm nachfolgen konnten. Und das erste messianische Zeichen, das war das von Johannes 2. Das erste Zeichen war die Hochzeit zu Kana. Ich liebe meinen Jesus. Er macht aus Wasser Wein. Er liebt das Fest. Er liebt es zu festen. Er liebt es mal richtig. Ab und zu denke ich, darf ich das jetzt Ihnen sagen oder nicht? Ab und zu liebt es richtig auf den Putz zu hauen. So richtig das Leben, dem Leben Freiraum zu geben, die Schleusen der Staumauern aufzutun und uns zu überschütten mit Segen. Und er macht aus Wasser Wein und sie waren schon angetrunken. Und dann denke ich, Jesus, aber sie sind schon angetrunken, du machst aus Wasser Wein. Wie sind die noch unterwegs? Wie waren die unterwegs, nachdem er den richtigen, den guten Wein gegeben hat? Hat ihn offenbar nicht gestört. Das Leben mit Jesus pulsiert. Und das erste Zeichen, eines von 7, es gab ja verschiedene Zeichen, wie eines der sieben messianischen Zeichen war der Gang übers Wasser mit Jesus, oder er hat 5000 Menschen mit Brot, also 15.000 Menschen mit Brot versorgt und mit Fischen. Er hat einen Blindgeborenen sehend gemacht. Am Schluss, am vierten Tag, hat er den Lazarus zurück von den Toten ins Leben gerufen. Und dann mussten eigentlich alle erkennen, ja, er ist der Messias. Jesus hat sich offenbart als das lebendige Wort Gottes, und was er uns eigentlich sagen will, ist, ihr dürft dem Wort Gottes, ihr dürft Jesus durch alle Böden hindurch vertrauen. Und was mir gefällt, das erste Zeichen von den sieben, das war an einem Hochzeit. Und das letzte Zeichen, das Jesus noch tun wird, es wird eine Hochzeitsfeier sein. Wenn der Bräutigam zurückkommt und uns heimholt und die Braut, du und ich, mit dem Bräutigam uns verheiraten und das Hochzeitsfest stattfindet. Was für eine Freude, wenn wir dann in die ewige Herrlichkeit einziehen. Und ich denke mir, meine Güte, ich bin mit 20 zum Glauben gekommen. 37 Jahre Christ, jetzt bin ich 57 Jahre. Ich habe noch knapp 40 bis 50 Jahre vor mir, wo ich richtig Gas für Jesus geben kann. Was machen wir mit unserem Leben? Wir müssen den Tag des Lebens auskaufen, sagt die Bibel. Und die Christen im Verfolgungskontext und als AVC-Mitarbeiter arbeite ich ja unter Verfolgten. Verfolgte sind Leute, die zum blutenden Teil vom Leib Jesu gehören. Der Teil, der schmerzt. Und die Bibel sagt, schmerzt ein Teil des Leibes, dann tut es dem ganzen Leib weh. Dann tut es dir weh, dann tut es mir weh und dann beten wir für sie. Aber was wir von ihnen lernen können ist, wenn ein Teil des Körpers schmerzt, dann müssen sie lernen, ihrer Schwachheit stark zu sein. Dann müssen sie lernen, ihrer Behinderung kräftig unterwegs zu sein. Dann müssen sie lernen, trotz Verfolgung ein Zeugnis für Jesus, ein Licht in der Finsternis zu sein. Da gibt es verschiedene Werkzeuge, wie die verfolgte Kirche das anwendet, um effiziente Diener im Reich Gottes zu sein. Etwas, was sie wissen, wie diejenigen, die begriffen haben, dass Jesus die sieben Zeichen des Messias offenbart und vollbracht hat. Sie wissen, die verfolgte Kirche weiß, wir müssen und wir können dem Wort Gottes, diesem Jesus, vertrauen. Wir müssen sogar, wenn wir nicht sterben wollen, müssen wir vertrauen. Sie wissen, das Wort Gottes ist wahr und nicht nur so ein Märli. Sie wissen zum Teil, wie hier in Chattisgarh, 1. Petrus Kapitel 4, Vers 14, wenn ihr um meines Namens willen verfolgt werdet oder geschmäht werdet, was geschieht denn? Dann ist die Verheißung hier, dass der Geist der Herrlichkeit auf die Kinder Gottes, auf die Söhne und die Töchter runterkommt. Was ist der Geist der Herrlichkeit? Der Geist der Herrlichkeit ist der Geist der Liebe, der Geist der Besonnenheit, der Geist der Kühnheit und der Kraft. Und weil sie wissen, wenn wir um seines Namens willen verfolgt sind, dann kommt extra Kraft auf uns. Dann können wir ein extra Licht für unseren Christus sein. Und als sie hier in Chattisgarh 66 Christen aus dem Gottesdienstraum geholt haben, verklopft haben, verhauen haben mit Eisenstangen, mit Holzstangen, den Frauen und den Männern die Knochen gebrochen haben. Was war die Protestaktion der Christen? Sie gingen vor das Parlamentsgebäude und sie haben stundenlang Gott angebetet, ohne Furcht, aber in der Kraft des Heiligen Geistes. Das sind unsere Helden. Wieso? Weil sie wissen, das Wort ist wahr. Sie denken nicht nur, es könnte wahr sein, sie wissen, es ist wahr. Das heißt nicht, dass immer das Wort sich als Wahrheit manifestiert, wie wir es uns vorstellen. Nein, leider nicht. Auch in meinem Leben nicht. Ich erlebe viele Wunder, viele Zeichen, aber leider Gottes nicht immer. Das ist nur ein Zeichen, dass unser Gott perfekt ist, wir aber in einer unperfekten, kaputten, gefallenen Welt leben. Im Hebräerbrief Kapitel 11 im Glaubensevangelium, da heißt es, durch Glauben haben Frauen ihre toten Männer zurückbekommen. Das ist Teil der verfolgten Kirche weltweit. Andere haben mit demselben Glauben gesehen und miterleben müssen, wie ihre Männer bei lebendigem Leibe zersägt wurden. Das gehört auch dazu, in einer kaputten, vom Teufel geführten und geleiteten Welt. Und darum sind wir die Lichter in der Finsternis, die das Reich Gottes ausbreiten sollen. Schau, so kann es sein, wenn du in Indien einen Gottesdienst feierst. Das ist kein Einzelfall. Unter den Augen der Polizei kommen Leute von einer militanten hinduistischen Partei, RSS-Partei, und holen dich während dem Gottesdienst raus, bringen dich auf den Polizeiposten, verhören dich. Hockst du vielleicht ein paar Tage dort, wenn es gut geht. Und sonst kommen sie, wie im nächsten Bild hier, habe ich vor einigen Monaten ein Bild bekommen von einem Pastor, der liegt während dem Gottesdienst, kommen Leute rein und hacken ihn mit der Axt an den Boden. Er liegt in seiner eigenen Blutlache. Und dann die Reaktion, wenn der Geist Gottes auf dich kommt. Etwa 100 Männer gehen auf die Straße und sie singen während einer Stunde: Ihr werdet müde werden, uns zu schlagen, aber wir werden nie müde werden, den Namen Jesus groß zu machen. Das sind unsere Helden, das sind die Vorbilder, denen wir nachlaufen können. Ich bin vor wenigen Wochen aus Indien zurückgekommen. Indien werden wir wahrscheinlich in den nächsten Monaten davon hören, dass ein richtiger Tsunami der Erweckung des Heiligen Geistes auf die Nation kommt. Und ob schon im Norden Indiens, im Hindi-Belt, gewaltige Christenverfolgung ist, werden wir davon hören, wie Millionen zu Jesus Christus kommen. Millionen. Und sie bereiten sich jetzt vor. Wir haben gerade kürzlich ein Center eingeweiht in einem versteckten Ort, wo jede Woche 40, 30, 40, 50 Pastoren zugerüstet werden, um die Welle der Erweckung, um all die Schäfchen aufzunehmen und sich in sie zu investieren, damit es sich wieder multipliziert, damit sie zu kraftvollen Nachfolgern, zu Jüngern Jesu werden. Ich war da mit einem Pastor zusammen, der hat mir gesagt: Weißt du, der Geist Gottes ist dermaßen stark am Wirken, dass sogar die Kinder, die Teenager, der Geist Gottes kommt auf sie, und sogar die Teenager gebraucht Gottes, viele zum Glauben an Jesus Christus kommen. Zum Beispiel dieses 13-jährige Mädchen. Es sitzt im Bus auf der Fahrt zur Schule und dann sagt ihr Jesus: Erzähle dieser Frau und diesem Jungen vor dir, in der Sitzreihe vor dir, von mir. Und sie sagt: Aber Jesus, ich kenne die gar nicht. Jesus sagt: Aber ich kenne sie. Ja, und dann sagt sie: Aber wie heißen sie? Und Jesus gibt ihr nicht nur den Namen der Person vor ihr, sondern die exakte Adresse, wo sie wohnen. Das kannst du dir mal vorstellen. Wenn du jemandem aufs Herz zu sagst, du heißt so und so und wohnst dort und dort, das ist kein Einzelfall, wie die offen sind, da kannst du dicke Fische an Land ziehen. Und da sind wir schon mittendrin im Thema. Drei Wege, um die Geheimnisse Gottes zu lüften. Drei Wege, die die verfolgte Kirche weltweit anwendet, damit Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen. Drei Wege, wie man den Menschen effizient dient. Und der erste Weg ist das Wort Gottes. Es ist das offenbarte Wort Gottes, das Rema. Das Rema, das sich mit dem Geist, der in dir wohnt, zusammenschließt und lebendig wird und kraftvoll wird. Es ist eine Prophetie, die von Jesaja auf Jesus gemünzt war. Aus Jesaja 50, Kapitel 50, Vers 4. Ja, er weckt mich morgen für morgen, weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Ja, stell dir vor, Jesus hat gesagt: Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Betet, betet, dass der Geist Gottes morgen für morgen dein Ohr öffnet und dir Dinge kundtut, damit du es mit anderen Menschen teilst und so das Reich Gottes im Berner Oberland trotz aller Schönheit auch hier noch wachsen darf. Ein Mitarbeiter, ein Freund von mir, der war gestern auch in Frutigen, hat hier eine Evangelisation gehabt, der Sasa Raffone, ein ehemaliger Mafiosi. Wir waren an diesem Abend, darf ich sehen? Ah, immerhin zwei, drei, okay. Das nächste Mal alle. Der war vor 3 Monaten in der Schweiz im Gottesdienst und hat sein Zeugnis gegeben. Und mittendrin im Zeugnis sagt er: Hier drin ist ein Mann. Du willst heute Abend einen Mord begehen. Komm sofort nach vorne, damit ich für dich bete. Und dann steht effektiv einer hoch und rennt nach vorne und weint und sagt: Ja, meine Frau hat mich betrogen. Heute Abend wollte ich sie umbringen und danach wollte ich mich selbst umbringen. Also wenn Gott diese Geheimnisse offenbart, dann wird es spannend. Dann finde ich, jetzt wird das Reich Gottes so richtig knackig und spannend. Ja, wenn Gott das tut: Ja, Herr, wecke morgen für morgen mein Ohr, damit ich kundtue, was du mir gesagt hast. Dinge, die niemand weiß, die niemand kennt. Halleluja. Das zweite, Josua 1,8. Dieses Wort, die Bibel, das Wort Gottes, das Gesetz soll nicht von deinem Munde weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen. In der Bibel heißt das Hagach, nachsinnen. Das hebräische Wort für nachsinnen heißt Hagach. Damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinem Weg zum Ziel gelangen. Und dann wirst du Erfolg haben. Schau, dieses Wort Hagach ist ein spannendes Wort. Es heißt so viel wie, übersetzt ins heutige Deutsch, Hagach aus dem Hebräischen heißt so viel wie gurren, knurren, murmeln, seufzen, nachsinnen, sprechen, meditieren. Also ich weiß noch nicht, wer von euch gegurrt hat beim Gebet oder beim Bibellesen oder geknurrt hat, ich noch nie. Aber geseufzt, ja, das habe ich. Oder wenn das Wort Gottes runterrutscht vom Kopf ins Herz und du fängst mit dem Wort Gottes an zu kämpfen, du fängst an darüber nachzudenken, du fängst an darüber zu meditieren, du nimmst es wieder zum Wiederkauen hoch, du kaust darauf rum, runter, hoch, runter, bis es ein Teil von deinem Herzen, von deinem Geist wird. Und dann geschieht die Verheißung in Markus 11, dann darf man im Herzen glauben, dann kann man mit dem Munde proklamieren, dann sieht man, dass das Wort Gottes ausgeht und nicht leer zurückkommt, sondern tut, wozu es berufen ist. Bei mir zu Hause im Januar, meine Frau ist meine Heldin, meine Gebetsheldin. Sie betet seit langer Zeit jeden Morgen und vor 6 Jahren hat sie für das ganze Quartier gebetet, wo wir drin wohnen. Nach 6 Jahren sagt sie, Jesus, jetzt bete ich 6 Jahre schon für das ganze Quartier und es bewegt sich relativ wenig bis gar nichts. Ist eigentlich ein unakzeptabler Zustand, wenn man betet. Ich glaube, ich muss etwas mehr beten. Dann schaltet sie in den 5. Gang, in den 6. Gang und gibt Vollgas. Und dann folgt sie Frauen, gläubige Frauen, einmal im Dorf, einmal in der Woche haben sie vor 1,5 Jahren angefangen, am Morgen zu beten. Unterdessen treffen sie sich jeden Morgen 1,5 Stunden und sie beten. Seit 1,5 Jahren wird regelmäßig Gebet angeboten. Seit sie regelmäßig beten, fangen die Leute im Quartier an, zum Glauben zu kommen. Meine beiden Jungs, die eine Überdosis des Evangeliums bekommen haben, schon vor vielen Jahren, die sind auch zum Glauben gekommen, sind kürzlich bekehrt, haben sich taufen lassen. Jetzt kommen junge Teenager mit Depressionen, mit Schwermut, mit Angstzuständen, mit Suizidgedanken, die Polizei von den Dächern runtergeholt hat, kommen bei uns zu Hause vorbei und bekehren sich. Wir sprechen ihnen aufs Herz zu, was Jesus im Gebet hätte eine Stunde oder eine halbe Stunde vor ihnen gesagt hat. Stell dir vor, Leute, die Jesus nicht kennen, du sagst ihnen aufs Herz zu, wie es um sie steht. Die können nur aufs Knie, auf die Knie gehen und ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Ein Ehepaar, eine Familie, die wohnt in der Nähe bei uns. Denen brennt am Januar von diesem Jahr, brennt das Haus nieder. Nicht Christen, eher arbeitslos, Schwierigkeiten in der Ehe, gesundheitliche Probleme. Und jetzt brennt ihnen die Hütte ab. Und ich stehe da mit ihm und ich schaue ihn an und sage, da drin kannst du nicht mehr wohnen. Die Feuerwehr hat tausende von Liter Wasser oben rein und wieder abgesaugt. Ich sage, ihr kommt zu uns, wir haben ein Airbnb, wohnt da, solange ihr wollt und könnt und müsst, dient den Menschen in Liebe. Dann habe ich ihnen am Abend gesagt, als sie so traumatisiert am Tisch saßen und die Köpfe hängen ließen, habe ich ihnen gesagt, schaut, heute Abend hätten wir Bibelgruppe gehabt. Ich habe alle ausgeladen, einfach, dass wir Zeit mit euch haben. Und ich weiß, ihr geht durch eine extra schwierige Situation durch. Aber ich möchte euch herausfordern. Ihr kennt meinen Gott nicht, wie ich meinen Gott kenne. Ihr kennt meinen Jesus nicht, wie ich meinen Jesus kenne. Heute Abend hätten wir Bibelverse fürs ganze Jahr gezogen, quasi Zusagen, die biblischen Zusagen. Ich werde jetzt ein einfaches, simples Gebet machen. Und dann bitte ich euch, einen klitzekleinen Schritt des Glaubens zu tun und so einen Bibelvers zu ziehen. Und dann lasst doch Gott einfach in euer Leben hineinsprechen und schauen, was der Allmächtige zu eurer ganzen Situation zu sagen hat. Dann fängt die Frau an zu weinen und sagt, weißt du was, ich habe den Eindruck, es geschieht irgendetwas Neues, keine Ahnung was. Und der Mann sagt, und ich sage dir etwas, ich habe nur Angst, ich habe nur Furcht, dass die Versicherung mir das Haus nicht bezahlt. Das ist das Einzige, was ich habe. Ich habe Furcht und Angst. Ich sage, okay. Lasst Jesus in eure Sache mit seinem Wort, mit seinem lebendigen, liebevollen, kraftvollen Wort hineinsprechen. Und sie sagt, ja, etwas Neues. Zieht einen Bibelvers und darauf steht, siehe, ich schaffe Neues unter euch. Ich werde alles neu machen. Sie fängt an zu weinen und er nimmt den Bibelvers, wie wenn es etwas Giftiges wäre. So, zu sich. Und dann steht, fürchte dich nicht. Und abermals sage ich dir, fürchte dich nicht. Und unterdessen sind beide zum Glauben gekommen. Ihre Kinder sind zum Glauben gekommen und sie fangen an, anderen von Jesus zu erzählen. Innerhalb von kürzester Zeit, wieso? Gebet, dienen. Das nächste, der Heilige Geist, die zweite Offenbarung, wie Geheimnisse Gottes kundgetan werden. Was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist, denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Wow. Der Heilige Geist, der in dir wohnt, er erforscht alles, was dem Vater auf dem Herzen ist und er tut es dir kund. Wieso? Damit sein Reich wächst, damit Menschen auf Gott aufmerksam werden. Wir sind in Ländern unterwegs, wo es brutalste Christenverfolgung gibt. In China werden aktuell Tausende von Bibeln verbrannt. Wieso? Weil die chinesische Regierung arbeitet in einer kommunistischen, sozialistischen Bibel mit Unwahrheiten drin. Alle heilsgewissen Aussagen sind rausgenommen und ersetzt mit kommunistisch-sozialistischen Unwahrheiten. Und da haben wir eine Hologrammbibel entwickelt. Die Hologrammbibel ist so groß wie eine Pille, einen halben Meter vor dir, von Genesis bis zur Offenbarung, in der Dunkelheit, leuchtet es dir in hellblauer Farbe alle Bibelverse aus. Und wenn Gefahr droht, dann schluckst du das Teil. Und wenn die Gefahr vorbei ist, kannst du es wieder gebrauchen und es funktioniert, es wurde getestet. Und dann hat mir ein Ingenieur gesagt, ein Schweizer Ingenieur, ein Top-Ingenieur, hat mir gesagt, schau, du bist einer Lüge aufgesessen, ein Christ. Du bist einer Lüge aufgesessen. Ich sag dir, du bist einer Lüge aufgesessen, das funktioniert nie. In meiner Bude haben wir 12 andere Elektroingenieure. Ich habe es mit ihnen diskutiert und jeder hat gesagt, das ist unmöglich, technisch unmöglich. Du bist einer Lüge aufgesessen. Da habe ich gesagt, ja, weil ihr Ingenieure das nicht begreift, heißt es noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. Der Heilige Geist ist ja meistens 2, 3, 4, 5 Schritte voraus, oder? Und wir haben einen in Holland, einen Ingenieur, einen heilig geisterfüllten Ingenieur, der zieht sich zurück in den Keller, der tut Schritt für Schritt, was Gott auf seinem Herzen ihm offenbart hat, dann hat er die Hologrammbibel entwickelt, die hält 3 bis 4 Jahre lang hin, die kannst du überall hinnehmen, da wo es schwierig ist, Nordkorea, China und überall anders hin und sie funktioniert. Ich habe es mit meinen eigenen Augen gesehen, aber eben, der Herr kennt die Geheimnisse, er weiß viel mehr als die gesamte Menschheit mit all ihrer Intelligenz zusammen. Verbringen wir Zeit wie der Hesekiel im Heiligen Geist. Gehen wir tiefer und tiefer und tiefer von den Knöcheln bis hin, bis es uns den Boden unter den Füßen wegnimmt. Das dauert dann vielleicht 1 Stunde oder 2 Stunden oder 3 Stunden. Und dann werden wir dort an Land gespült, wo die Bäume plötzlich sind, wo sie vorhin nicht waren. Die Bäume, wo es heißt, Blätter zur Heilung von Nationen, Früchte zur Ernährung von ganzen Völkerschaften. Und dann kommen wir zum nächsten, zum Beten im Geist. Etwas gewaltig, ein gewaltiges Werkzeug von Gott. Denn wer in einer Sprache redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu Gott, denn niemand versteht es. Im Geist aber redet er Geheimnisse. Das ist etwas, was der Paulus den Korinthern gesagt hat. Die Korinther haben etwa 50.000 Gläubige gesagt. Und Paulus sagt zu diesen 50.000 Gläubigen, ihr Gläubige, das, was an eurem persönlichen Pfingsten ihr als Geschenk bekommen habt, das Reden, das Beten im Geist in fremden Sprachen, gebraucht das, damit euer innerer Mensch stärker wird als euer äußerer Mensch. Betet im Geist, damit euer Glaube besser wird, heißt es. Also ich möchte, dass mein Glaube besser wird, viel besser wird. Und die Bibel sagt, wenn du im Geist betest, wird dein Glaube besser. Dann heißt es aber auch, dein Verstand bleibt leer. Und das ist unsere größte Herausforderung für uns Schweizer Christen. Wenn unser Verstand leer bleibt, nach einer Minute hören wir auf, weil es bringt mir ja nichts. Nein, wenn du im Geist betest, bereitest du dir den Tag vor, bereitest du dir die Woche vor, bereitest du die Wunder vor, die Gott vorbereitet hat, löst du die vorbereitenden Werke im Himmel und bindest sie auf Erden. Der Paulus war wahrscheinlich einer der weisesten Menschen, die es überhaupt gegeben hat. Er hat Wunder getan, Zeichen getan, er hat die Briefe geschrieben. Wieso? Er hat Offenbarung, Geheimnisse Gottes bekommen. Die Bibel sagt, wenn man in Sprachen spricht, schließt Gott Geheimnisse auf. Und er kann dir die Geheimnisse sogar erklären. Und in Indien sehen wir, wie Gott Geheimnisse auftut. Man erklärt es den Menschen, die Christus nicht kennen. Und so kommen viele zum Glauben an Christus. Übrigens, John G. Lake, derjenige, der die Healing Rooms erfunden hat, sagt, das Fundament, wieso Spokane die gesündeste Stadt aus ganz USA war, ist, ich habe stundenlang in Sprachen täglich gebetet. Ich habe einen Pastor getroffen in Indien. In Delhi ist Erweckung. Delhi ist auch Verfolgung. Ich habe ihn getroffen vor 14 Monaten, habe gesagt, wie viele Schäfchen hast du im Stall? Dann sagt er 150. Ich war schon vielmals so in diesen Untergrundkirchen. Die sind isoliert, schalldicht isoliert. Das ist dermaßen laut. Da tust du dir zuerst Ohrpfröpfen, dann ein paar mehr drauf, ist immer noch laut. Und in diesen Kirchen drin ist es dermaßen laut, aber klein. Wenn du richtig stoppst, hast du vielleicht 250 Leute, die reingehen. Jetzt treffe ich ihn 14 Monate später und sage, Ankit, wie viele Leute hast du in der Kirche? Und er sagt, ich habe 4.500 bis 5.000. 4.000, 5.000 innerhalb von 14 Monaten. Wie hast du das gemacht? Hat er gesagt, weißt du was? Ich hatte es satt, dieses durchschnittliche Christenleben zu leben. Ich habe gesagt, Gott, ich will aus der Fülle leben. Da hat Gott gesagt, Ankit, möchtest du wirklich aus der Fülle leben? Dann mach, was ich dir sage. Bete jeden Tag 1, 2, 3 Stunden im Geist, in Sprachen und ich schließe meine Geheimnisse dir auf. Und wenn du im Gehorsam und im Glauben den Geheimnissen folgst, dann wirst du sehen, wie sich alles zum Positiven verändert. Und das macht er und so kommen Menschen zum Glauben jeden Tag. Er hat jeden Morgen 1,5 Stunden kommt die Kirche zusammen und betet im Geist. Einmal im Monat kommt die Kirche zusammen und sie haben von 23 bis 6 Uhr morgens beten sie durch. Das ist 3 Uhr morgens aufgenommen. Anbetung, im Geist beten. Und das hat so eine Anziehungskraft. Die Menschen, die gebunden sind von Millionen von Gottheiten, kommen aus der Finsternis und folgen diesem Jesus nach. Wieso? Weil der Himmel offen ist. Weil er gemacht hat, was ihr Gott ihm gesagt hat. Ich habe für mich selbst herausgefunden vor Jahren, dass Beten im Geist ein gewaltiges Werkzeug ist. 2017 war in St. Moritz die Skiweltmeisterschaft und war auch die iranische Skinationalmannschaft war dabei. Ich habe 7 bis 8 Jahre lang die Untergrundkirche im Iran besucht. Und jetzt kommen sie in mein Land. Jetzt kommen sie in die Republik Graubünden, in mein Tal, wo ich zu Hause bin, was mir gehört. Und ich sage, Jesus, sie sind da. Dann waren sie dermaßen gut. Also die einen konnten kein Englisch. Und die Englisch konnten, die Coaches, die haben sie dermaßen gut abgeschottet. Ich wollte wissen, hey, wo seid ihr zu Hause? In welchem Dorf? In welchem Hotel? Wo kann ich euch besuchen? Habe ich nicht herausgefunden. Habe gesagt, Jesus, die Bibel sagt, wenn ich in Sprachen bete, dann schließt du mir Geheimnisse auf, die kein Mensch kennt. Dann habe ich, weiß nicht lange, 10 Minuten, Viertelstunde in Sprachen gebetet. Plötzlich habe ich ein Visionli, so ein kleines, wie durchs Milchglas hindurch. Und ich sehe ein Hotel in Zernetz. Und ich gehe in dieses Hotel hinein. Und ich sehe in dieser kleinen Vision, wie hinten im Esssaal ein Coach an einem kleinen runden Tisch sitzt und am anderen Ende ein Athlet mit 2 Krücken und mit einem gebrochenen Bein. Um herauszufinden, ob das deine Idee ist oder ob der Geist Gottes ein Geheimnis offenbart hat, um den Menschen zu dienen, musst du eben die Beine unter die Arme nehmen und dann gehst du. Ich fahre runter nach Zernetz. In der einen Tasche hatte ich weißes Gold, Schweizer Gold, Schoki. In der anderen Tasche hatte ich Bibeln aus dem Iran. Und ich stehe vor dem Hotel und ich gehe ins Hotel hinein. Ich gehe hinten hinein, wo der Speisesaal ist und ich sehe von Weitem, sitzt der Coach am runden Tisch und der andere Athlet mit gebrochenem Bein und 2 Krücken sitzt auch am Tisch. Ich habe am Tage zuvor gesehen, was am Tage danach ist. Mein Gott und dein Gott weiß heute, was morgen ist. Und er möchte uns Geheimnisse auftun, um die Menschen zu überführen. Und dann stehe ich dort und erkläre ihnen, wer Christus ist. Ich gebe ihnen Geschenke, Schoki und Bibel und sie gehen zurück nach in den Iran. Und hoffentlich hat sich das Ganze dort multipliziert. Okay, ich komme zum Schluss und möchte noch die letzten paar Prozent überzeugen von dem, was ich hier erzähle, wirklich wahr ist. Ja, ab und zu denkt man, es ist ja nur eine Predigt, das ist nur so, weiß es ja, mal, es ist nur eine Predigt. Nein, ich teile die Geheimnisse auf dem Missionsfeld und es funktioniert. Wir haben es durchgetestet, es funktioniert, Wort Gottes funktioniert. Ich war vor einiger Zeit, Abendessen mit meiner Frau. Nein, so muss ich anfangen. Ein Mitarbeiter von mir besucht mich im Engadin und er geht in den Freinetunnel hinein, da bei Kloster Selfranger, rein 20 Minuten im dunklen Tunnel. Was machst du? Sagt er sich, ich könnte ja eigentlich mal 20 Minuten in Sprachen beten. Dann betet er 20 Minuten in Sprachen, hat wieder ein Visionli. Und in diesem Visionli sieht er, wie ein Mann auf einem LKW während den Bauarbeiten im Freinetunnel auf dem LKW steht und hinterrücks an den Boden fällt und sich am Rücken verletzt. Und er sagt mir das und sagt, ich habe keinen blassen Schimmer, was das bedeutet. Und ich sage, nein, ich auch nicht. Und dann, 3 Tage später, gehen wir Abendessen mit meiner Frau in die Kruzalba in Zinuostel. Nein, Stjanfars. Nein, nach Zinuostel. Ja, ist egal. Und wir haben gegessen, sind drauf und dran, nach Hause zu gehen. Und dann ist da ein älterer Mann am Stammtisch. Er steigt vom Stammtisch auf und hält sich am Rücken und geht so von Tisch zu Tisch mit schmerzverzerrtem Gesicht, hält er sich und dann gehe ich rüber und nehme ihn da unter dem Arm und sage, hey, Sie haben ja Schmerzen, geht es Ihnen gut, kann ich Ihnen helfen und so. Was ist auch geschehen? Dann sagt er, ja, weißt du, vor Jahren war ich Bauarbeiter im Vereinertunnel und ich stand auf dem LKW und der Lastwagenfahrer hat Gas gegeben. Ich bin hinterrücks runtergefallen auf die Schiene und es hat mir den Rücken kaputt gemacht, den Rücken gebrochen. Seitdem habe ich konstant Schmerzen. Hat nicht vor 3 Tagen das irgendeiner gesehen? Und Gott hat es als Geheimnis offenbart. Und jetzt ist es ein vorbereitetes Werk. Und man konnte es ihm sagen, habe ich gesagt, darf ich für Sie beten? Ich habe für ihn gebetet. Ich kann nicht sagen, ob er heil wurde oder nicht heil wurde. Es hat auf alle Fälle danach ausgeschaut, als sei es immer noch gleich. Aber was es gemacht hat in seinem Herzen, war, als wir gegangen sind, ist der ganze Stammtisch aufgestanden, ist rausgekommen auf den Parkplatz. Und ich muss vorstellen, das ist ein Bergl, ist ein Engadiner, so wie ein Berner Oberländer, oder? Wir sind nicht so überschwänglich. Die kommen raus und er umarmt mich, nimmt mir die Hand und küsst mir die Hand. Ein enger Diener. Ein enger Diener. Solche Dinge dürfen wir erleben, wenn wir tun, was Gott uns sagt. Holen wir aus dem Wort Gottes, aus der Tiefe heraus, was Gott uns sagen will. Meditieren wir über den Gott, bis er sich uns aufschließt und uns tieferen Einblick gibt? Verbringen wir genügend Zeit mit dem Heiligen Geist, dass wir wie Hesekiel tiefer und tiefer und tiefer in den Strom hineingehen? Nicht 5 Minuten, keine Fastfood-Gebete, nein, vielleicht mal 1 Stunde, 2, 3 Stunden. Zeit nehmen. Seit ich von Indien zurückgekommen bin, ich bete jeden Morgen, ich habe so viele Probleme, nicht persönlich, aber so viele Probleme, die wöchentlich kommen. Wir arbeiten in einer krisensicheren Branche bei AVC. Mord, Totschlag, Verfolgung, Gefängnis und. Jeden Tag. Ich sage, Jesus, ich halte es nicht aus. Wenn ich nicht jeden Morgen eine halbe Stunde zuerst in Sprachen beten würde, damit mein innerer Geist, innerer Mensch stark wird, ich könnte das gar nicht machen, diese Arbeit. Aber ich tue es regelmäßig seit Monaten. Und es ist wie Kalgon fürs Hirni. Es ist wie Entkalker fürs Hirn. Seit Monaten rieche ich, sehe ich schärfer, höre ich schärfer im Geist. Die Gebetserhörungen nehmen zu. Wieso? Weil unser innerer Mensch stärker wird als der äußere Mensch. Stehen wir zum Gebet bitte auf. Die Worshipper können schon einsteigen und sagen, wir Vater, ich danke dir, dass du uns Möglichkeiten gibst, Werkzeuge gibst, wie Menschen für dich zu gewinnen sind. Wie Menschen, Jesus Christus, zu gewinnen sind, indem man ihnen aufs Herz zusagt, wie es um sie steht. Und du bist ein Gott, der sich gerne offenbart. Du bist ein Gott, der zeigt, was auf seinem Herzen ist. Du bist ein Gott, dem nichts unmöglich ist. Und ich danke dir, du bist ein Gott, der teilen will, was auf deinem Herzen ist. Und ich lobe dich dafür. Und ich bitte dich, gib jedem Einzelnen hier drin den Hunger und den Durst, dein Wort zu studieren, tiefer als je zuvor, im Geist einzutauchen, mehr als je zuvor, im Geist zu beten, wie der Paulus gesagt hat, mehr als je zuvor, damit dein Herz offenbar wird. Und ich schließe mit dem. Ein Mitarbeiter von mir fährt durch Iran, in den Iran, Und dann kommt eine Nummer auf sein Handy. Und er nimmt die Nummer ab. Deine Frau sagt, komm und besuche mich. Und der nebendran sagt, das ist eine Falle, das ist die Polizei. Das ist eine Falle, geh ja nicht. Und er sagt, das könnte aber auch Gott sein. Er geht hin in ein Haus, macht die Tür auf, die Frau holt ihn rein und er fragt, wieso haben Sie meine Nummer? Dies ist eine Geheimnummer, die nur meine Frau hat. Niemand anders hat diese Frau, hat diese Nummer. Wie kommen Sie zu meiner Nummer? Das ist ein Geheimnis. Und dann sagt sie, wissen Sie, seit 30 Jahren, ich bin Muslima, seit 30 Jahren suche ich den lebendigen Gott. 30 Jahre, jeden Tag bete ich, Gott offenbar dich mir. Und heute Morgen habe ich gesagt, Gott zeig dich mir. Und dann schreibt eine unbekannte Hand eine Telefonnummer an die Wand. Ich habe die Telefonnummer abgetippt, ich rufe an und sie nehmen an und jetzt sind sie in meiner Stube. Erzählen Sie mir von diesem Gott. Und unterdessen sind mehrere Hausgemeinden in dieser Kirche, in dieser Stadt hat es Hausgemeinden gegeben, viele Leute sind zum Glauben Jesus gekommen. Gott ist ein Gott, der Geheimnisse hat und Geheimnisse kennt und sie mit dir teilen möchte. Hol sie ab, um Gottes Willen, hol sie ab, hol sie bitte ab. Amen. Und schönen Sonntag miteinander.